Der Friede Gottes und seine Liebe breite sich aus in uns, unter uns und weit, weit über uns hinaus. Amen. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum Gottesdienst hier in der Winterkirche von Peter und Paul am Sonntag Sexagesimae. Das ist schon der zweite Sonntag vor der Fastenzeit. Es wird ein bisschen ernster im Kirchenjahr. Herzlich willkommen zu einem Gottesdienst in unserer Predigtreihe Kriminalgeschichten in der Bibel. Mein Name ist Kai-Uwe Scholz, Pastor an der Einen Weltkirche und an der Friedenskirche in Heber. Meine Kollegen und Kolleginnen haben ja schon tüchtig vorgelegt mit ihren Predigten in der Predigtreihe. Darf ich mal fragen, wer schon ein oder mehrere gehört hat? Also sie sind alle, die meisten sind im Film, Kriminalgeschichten im Alten und Neuen Testament. Aber ich fange heute nochmal bei Adam und Eva an. Ganz an Anfang, denn ist es nicht eigentlich ein Skandal? Ein Skandal, womit die Menschheitsgeschichte in der Bibel anfängt. Das fängt ja gut an, kann man sagen. Gleich im ersten Buch Mose mit eine Art Diebstahl, Kapitel 3, und dann in Kapitel 4 geht es weiter mit Mord und Totschlag. Kain erschlägt Abel. In Kapitel 19 kommen dann schon die sprichwörtlich verruchten Städte Sodom und Gomorra. Und als ich euch Konfis sah, Luca und euch drei hier, fragte ich mich gleich, sagt euch doch noch was, das noch was, Sodom und Gomorra? Ne? Ah ja. Ja, das sagte meine Oma noch. Sieht ja aus wie in Sodom und Gomorra, verruchte Städte, die ganz abgefallen waren von Gott und die dann, glaube ich, auch durch Feuer und Schwefel zerstört wurden. Darf ich mal kurz nachfragen? Ja, ne? Sodom und Gomorra. Die Bibel scheint voller Sex and Crime zu sein, wenn man mal genau hinguckt. Und wir alle glauben natürlich, was Adam und Eva gleich zu Anfang gemacht haben. Dass wir das wissen, oder? Wir haben Äpfel geklaut, oder? Das ist soweit bekannt. Adam und Eva, Äpfel geklaut, Einflüsterungen von der Schlange und dann sind sie ja gar nicht mal dabei erwischt worden, sondern sie sind aufgeflogen. Sie sind aufgeflogen, als dem lieben Gott etwas an den beiden komisch vorkam. Na nu, die sind ja heute so anders. Was ist denn los? Ja, weil sie sich auf einmal ihrer Nacktheit schämten. Hatten Früchte vom Baum der Erkenntnis gegessen und sagten, hoch, wie stehe ich denn da? Und machten sich Schurze, um ihre Blöße zu bedecken. Und haben sich auf einmal als Kinder Gottes im Paradies gar nicht mehr so unbefangen wie Kinder bewegt, wie unschuldige Kinder. Habt ihr etwa Früchte vom Baum der Erkenntnis gegessen, fragt Gott. Und ja, sie hatten. Der erste Mundraub der Weltgeschichte, betitelt der Theologe und Literaturwissenschaftler Bertram Salzmann seinen Beitrag über Adam und Eva in einem Sammelband zu Bibelkrimis. Ist ja nicht erst uns hier in Schneverding eingefallen, dass es doch eine gewisse Häufung von Kriminalgeschichten in der Bibel gibt. Aber, und jetzt nehme ich mal Kurs auf unser Thema heute, stimmt es überhaupt? Geht es bei Adam und Eva echt um Mundraub? Nur um Mundraub, müsste man vielleicht sagen. Wurden sie echt deswegen aus dem Paradies vertrieben? Könnte, wenn das so wäre, der Titel dieser Predigt dann lauten, alles Mundraub oder was? Oder gab es da noch was anderes, was ins Gewicht fällt? Dem wollen wir auf die Schliche kommen. In diesem Gottesdienst, was haben Adam und Eva eigentlich verbrochen? Was haben die eigentlich gemacht und machen wir? Als Nachfahren, symbolische Nachfahren natürlich, von Adam und Eva eigentlich heute falsch. Vielleicht falsch bis heute. Darum soll es heute gehen. Im Nachdenken, in Gesang und Gebet, in der Predigt. Und so feiern wir diesen Gottesdienst zusammen. Zusammen auch mit Brigitte Siebenkittel, die uns das Evangelium lesen wird. Und Hiroko feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes. Und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir beginnen, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, mit Morning Has Broken, einem Lied, das wir das wir vielleicht im Herzen tragen als Erinnerung an die Zeit, als es noch ganz paradiesisch war. Morgenlicht leuchtet auf Deutsch, Lied 455, die drei Strophen. So kann es zu Anfang im Paradies gewesen sein und wir erleben seinen Nachtglanz immer wieder bis heute. Morgenlicht leuchtet wie der Anfang, Schöpferlob klingt. Dank für die Lieder, dank für den Morgen, dank für das Wort, dem Heiliges entspringt. Dank fallen Tropfen, Sonnen durchleuchtet, so lag auf erstem Tag erster Tau. Dank für die Spuren Gottes im Garten, blühende Frische, vollkommenes Blau. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, ganz der zu mir aus jeden aufbricht. Dank wieder schändlich, dank Gott am Morgen, wieder erschaffen, grüßt uns sein Licht. Lasst uns auch die alten Worte sprechen aus dem biblischen Buch der Psalmen. Heute passenderweise Psalm 119 im Gesangbuch zu finden unter Nummer 748. Psalm 119, 748, alle dürfen ein bisschen rascheln und blättern. Und wir machen es wie immer, wir lesen den Psalm im Wechsel, ich beginne und Sie und Ihr lest die eingerückten Zeilen und am Ende sagen wir zusammen Amen. Psalm 119 ist überschrieben mit den Worten: Erhalte mich, Herr, durch dein Wort, dass ich lebe. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln.
Wohl denen,
die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden.
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit.
Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende.
Meine Seele verlangt nach deinem Heil, ich hoffe auf dein Wort.
Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich?
Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre
dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung.
Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets Freude haben an deinen Geboten.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich über uns. Ehre sei Gott in der Höhe, allein Gott in der Höhe sei er, und Dank für seine Gnade. Warum das nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat und ist groß Fried und Unterlass. Allfried hat nun ein Ende.
Ein Wohlgefallen Gott an uns hat. Als Gottes Kinder können wir uns an ihn wenden, als Vater, jederzeit und überall, aber auch jetzt, hier im Gottesdienst. So lasst uns das tun, lasst uns auf Sendung gehen zu Gott. Und wer dazu aufsteht, ist ihm gleich noch 70, 60, 80 Zentimeter näher. Du Gott sprachst das erste Wort. Das schuf aus nichts die Welten und wird für ewig gelten und gehen von Ort zu Ort. Ja, du sprachst das erste Wort. Ehe wir zum Leben kamen, riefst du uns schon mit Namen und rufst uns fort und fort. Und du Gott sprichst das letzte Wort, das Wort, in dem Gerichte am Ziel der Weltgeschichte dann an der Zeitenbord. Ja, du hast das letzte Wort, du wirst es neu uns sagen, dereinst nach diesen Tagen im ewigen Lichte dort. Du Gott stehst am Anbeginn und du wirst alles enden. In deinen starken Händen liegt Ursprung, Ziel und Sinn. Amen. Und wir hören im Stehen das Evangelium dieses Sonntags.
Das Evangelium steht bei Lukas 8, Vers 4 bis 15.
Ehre sei dir, Herr.
Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeutete. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen? Dies ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die Samen aber an dem Weg, das sind die, die es nur hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels, das sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, aber zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken sie unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Die Samen aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten. In einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.
Lob sei dir, o Christe!
Als Antwort auf das Evangelium bekennen wir gemeinsam mit den Christen in aller Welt unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen das Lied vor der Predigt. Und wem eben das Gebet so vertraut vorgekommen ist und dachte, die Melodie kenne ich doch, zumindest die Sprachmelodie, so kommt jetzt dieses Gebet als Lied. Es ist nämlich einfach Gesangbuchlied 199. Eben gehört, jetzt gemeinsam gesungen. Gott hat das erste Wort.
Das erste Wort, es schuf aus nichts die Welten und wird allmächtig gelten und gehen von Ort zu Ort. Gott hat das erste Wort, ehe wir zum Leben kamen, rief er uns schon mit Namen und ruft uns fort und fort. Gott hat das erste Wort, das Wort in dem Gerichte am Ziel der Weltgeschichte dann an der Zeiten Ort. Gott hat das letzte Wort, er wird es neu uns sagen, der einst nach diesen Tagen. im ewigen Lichte dort. Gott steht am Anbeginn und er wird alles enden in seinen starken Händen.
Gnade und Friede sei mit euch, von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, die alte Geschichte von Adam und Eva haben wir bestimmt irgendwie vor Augen. Die abendländische Kunst ist voll mit Bildern davon. Die beiden nackt im Paradies, vielleicht nur mit einem Feigenblatt bekleidet, wie die Schlange Eva etwas ins Ohr flüstert. Und dann Eva einen Apfel vom Baum der Erkenntnis greift, reinbeißt und ihn verführerisch Adam weiterreicht. Aber haben wir noch den genauen Ablauf und auch den Klang dieser Geschichte im Ohr? Lehnt euch einfach mal zurück. Ich lese uns nochmal die Geschichte vom Sündenfall, ein wenig gekürzt, auch wenn mich das die halbe Predigtzeit kostet. Ah, ich dachte schon, ist das vielleicht zu laut, aber das war kein schönes erstes Wort für einen Predigtbeginn. Das brummt. Soll ich das mal ausmachen hier? Warte mal. Ach so, deswegen, ja, natürlich. Ich dachte, ich schaffe es auch so, oder? Aber gut. Ja, wir brauchen die Mikros. Genau, das war jetzt genau der richtige Break. Also, nicht von vorn, aber von Beginn an, Adam und Eva. Erster Mose, ich glaube Kapitel 3. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu Eva: Ja, sollte Gott tatsächlich gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da antwortete Eva der Schlange: Wir essen ja von allen Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu Eva: Ihr würdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und Eva sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann Adam, der bei ihr war, auch davon, und auch er aß. Da wurden den beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Da flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und Adam und Eva hörten Gott abends, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Da rief Gott der Herr Adam und sprach zu Adam: Adam, wo bist du? Und Adam sprach: Herr, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Da sprach Gott: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?
Hast du etwa gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht essen davon? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Und Gott der Herr machte, Klammer auf, höchstpersönlich, Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß nun, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht auch noch ausstrecke seine Hand und nehme vom Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Und da trieb Gott den Menschen hinaus und ließ sie lagern vor dem Garten Eden. Und die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zum Baum der Erkenntnis. Amen. Damit wir wissen, was die Glocke geschlagen hat, in diesem Moment bei Adam und Eva und für uns als Menschengeschlecht. Aber jetzt die Frage, liebe Gemeinde, worin besteht das Kriminelle von Adam und Eva? Kann es hier wirklich im Wesentlichen nur um Mundraub gehen? Nur drei Gedanken zu dieser nicht allerersten, aber einer der ersten Geschichten in der Bibel. Wie ist denn das so? Gerade wir hier auf dem Lande geraten doch öfter mal in die Gelegenheit oder Verlegenheit zum Mundraub, oder? Also ich ja. Gelegenheit macht Diebe. Vielleicht bei den Kirschen in Nachbarsgarten, wenn die Zweige an oder über den Zaun reichen oder bei den Apfelbäumen in der Chaussee. Aber das ist sogar okay. Mundraub gilt nicht als regelrechter Diebstahl. Haben wir einen Juristen unter uns? Nicht, aber ich habe nachgeschlagen. Die Juristen definieren den Mundraub als, Zitat, Unterschlagung von Nahrungs- oder Genussmitteln in geringer Menge oder unbedeutendem Wert zum alsbaldigen eigenen Verbrauch. Es ist auch gar nicht strafwürdig. Mit anderen Worten, wer aus Hunger oder meinetwegen aus Appetit eine Mundvoll fremder Früchte stibitzt, bei dem drückt Justitia ein Auge zu. Justitia. Und dann der liebe Gott aber nicht. Wie kann das sein? Wo doch heutzutage im Internet, zum Beispiel unter www.mundraub.org, ausdrücklich zur Einladung und Nutzung essbarer Landschaften eingeladen wird. Weil uns geht so gut, so vieles verdorrt am Baum. Und die laden ein, nutzt die Obstbestände auf öffentlich zugänglichen Flächen. Das ist Mundraub, das ist okay. Wenn ich also im Sommer in Neunkirchen, wo wir ja wohnen, über den Hahnenbach rüber jogge und dann an der Chaussee, da an dem neuen Kartoffelsortiergebäude von Raiffeisen entlang jogge, erst Apfelbäume, dann Kirschen, und ich da was von pflücke, dann ist das vollkommen okay. Ich glaube, es sind sogar diese gelben Bänder dran, mit denen jetzt öffentlich naschbare Obstwiesen einladen. Nehmt, kommt und esst. Selbst wenn ich mir den Bauch vollschlage, völlig okay. Jeder darf sich daran laben. Ich habe mich geärgert über den Kollegen und Theologen, Volltheologen wahrscheinlich, Bertram Salzmann, weil er mit seinem Etikett Mundraub, das er so locker auf die Geschichte klebt, diese Bibelgeschichte in meinen Augen unglaublich banalisiert und um ihre menschheitsgeschichtliche Bedeutung bringt. Es wäre doch auch ein komischer lieber Gott, wenn er für die Strafe als einen Mundraub Verjagung und Vertreibung der Schuldigen aus ihrem angestammten Zuhause verhängt. Womit ich nicht sagen will, dass Gott hier nicht auch komisch handelt. Macht er doch für Adam und Eva als Ersatz für die Feigenblätter höchstpersönlich Schurze von Fellen und zieht sie ihnen auch noch an. Als ob er sie auf die Reise schickt. Okay, ihr habt diesen Weg eingeschlagen, nun geht. Ich helfe euch doch dabei. Tut ihr ja auch. Aber wenn nicht Mundraub, was ist es dann, wodurch Adam und Eva die drakonische Strafe des Vertriebenwerdens aus dem Paradies verdient haben? Wie ist denn das eigentlich mit uns? Haben wir schon mal eine Strafe gekriegt? Hier ist mein Mikro, so gucken mich so an. Also müssen auch nicht, aber wenn dir was einfällt, wie ist es so? Ist hier jemand schon mal so richtig bestraft worden? Drakonisch? Okay, also nie was ausgefressen. Also ich meine jetzt nicht Obst. Nur brave Kinder, keiner will beichten, na gut. Ach, Brigitte, hab was Ordentliches ausgefressen. Ich muss da reinsprechen.
In der Zeit war es ja noch so, dass die Erwachsenen, wenn man irgendwas getan hatte, dann sehr drakonisch meinten, eine Strafe zu vollführen. Und die war dann auch in meinem Fall mit einem Lineal behaftet. Ich hatte irgendwas gemacht, ich hatte nämlich genascht, weil ich gerne Süßes aß. Und dann hieß es, gucken Sie mal, sagte die Haushälterin zu meiner Mutter, was ihre Tochter gemacht hat, die hat genascht. Und meine Mutter, meine arme Mutter, musste dann diese Strafe, die offensichtlich da in diesem Wort drin war, die musste sie nachvollziehen, kam müde von der Arbeit, hat mich übergelegt und gesagt, das ist aber nicht gut und hat mit dem Lineal gehauen. Es war nicht so ganz wenig.
Auf den Hintern.
Auf den Hintern, richtig so übergelegt. Ich war noch nicht so klein, ich war schon in der Schule. Und das muss für sie ganz furchtbar gewesen sein, aber sie ist diesem Strafzettel quasi nachgegangen. Ja. Ganz schrecklich, für alle Beteiligten, nur nicht für die Haushälterin. Und als ich aufstand, habe ich gesagt, hat ja gar nicht wehgetan. Und das war aber eine Strafe, die weiß ich bis heute.
Ich danke dir sehr, heute undenkbar. Aber ich kann mich nämlich auch noch erinnern an etwas, das wehgetan hat. Ich glaube, wir kommen noch so aus der schlechten Zeit, ne? Als die Pädagogik auch noch ein bisschen gröber war. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, ich habe in meinem Leben eigentlich bislang nur Strafzettel kassiert für zu schnelles Fahren. Aber nee. Ich habe auch mal eine Ohrfeige kassiert, als Junge, weil ich gelogen hatte. Eine Ohrfeige, das ist heute ganz und gar verbogen, aber ich hatte gelogen und ich sehe noch heute das entrüstete Gesicht meiner Mutter. Und sie hat so hellblaue Augen, die dann anfangen Funken zu schlagen, wutentbrannt aufblitzen, weil das für sie nicht ging. Seine Mutter anlügen. Und ratsch, hatte ich hier eine sitzen und konnte das sogar verstehen. Und das sehe ich auf den zweiten Blick. Auch hier ist es vielleicht das, was Strafe verdient. Mal nicht seine Mutter, sondern den lieben Gott anlügen. Ist es nicht vielleicht zum Beispiel ein Verstoß gegen das 8. Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten, wie es so schön altmodisch im Lutherdeutsch heißt. Du sollst den anderen nicht verleumden, du sollst überhaupt nicht lügen. Und wenn einer Schuld auf den anderen schiebt, dann haben wir das hier vor Augen. Erst Adam auf Eva, ja, die war's. Und dann Eva auf die Schlange, nee, die war's. Falsch Zeugnis reden. Eine Übertretung. Ich glaube, liebe Gemeinde, dass das Eigentliche ist. In der Übertretung liegt die Schuld. Dass wir so vieles nicht lassen können, okay. Denn so hat uns der liebe Gott offenbar gemacht und begabt, mit Neugier und Tatkraft, mit Schaffensdrang. Aber wir wollen keine Grenzen kennen. Und wenn es die des Paradieses sind. Doch hat Gott uns offensichtlich auch Grenzen gesetzt. Die Geschichte von Adam und Eva ist die erste Begegnung mit Grenzen, die sie einfach glattweg übertreten. Und man könnte immer noch sagen, gut, die erste Grenzübertretung hat unseren Ausgang aus nicht aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie es Kant formuliert, aber aus kindlicher Unschuld und menschlicher Ungemündigkeit hinausgeführt in eine große Freiheit. In eine große Freiheit, in der wir uns selbst verantworten müssen und die uns Gott noch, auf die uns Gott noch, in die uns Gott noch hineingeschickt hat, mit einer liebevollen Tat. Ich mache euch noch Schurze für den Staat. Aber dann müsst ihr selber. Aber in dieser Freiheit sollten wir uns selbst nicht mit dem lieben Gott verwechseln. Denn selbst wenn Gott uns nach seinem Bilde geschaffen hat, bleibt er Gott und wir seine Geschöpfe. Und jetzt mal persönlich, selbst wenn ich nicht an den lieben Gott glauben würde, oder glauben würde, ja, den gibt es vielleicht, aber von dem können wir nichts erkennen, so würde ich selbst diesem vielleicht nur gemutmaßten oder unbekannten Wesen die Ehre geben in dem Wissen, ich weiß nicht, ob und wie Gott ist, aber ich bin es jedenfalls nicht. In der Bibel gibt es immer wieder Geschichten, in denen der Mensch in seiner menschlichen Hybris und Selbstüberschätzung über sich hinausgreift. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung. Haben wir zig Gleichnisse, den Turmbau zu Babel zum Beispiel. Und über diese Mahnung könnte man vielleicht schon sagen, sind wir längst buchstäblich hinausgewachsen. Die Dinge sind uns auch über den Kopf gewachsen mitunter. Ich erinnere mich, als ich Mitte der 80er in den USA studierte, da war ich stolz, wie Oscar damals auf dem höchsten Gebäude der Welt gestanden zu haben, Sears Tower in Chicago, 442 Meter hoch. Das haben wir nicht nur getoppt, das haben wir fast verdoppelt. Hier, ihr jungen Leute, ihr wisst doch sowas, höchstes Gebäude der Welt gerade, Burj Khalifa habe ich gegoogelt, ist schon gar nicht mehr das Ding in Kuala Lumpur, sondern Burj Khalifa in Dubai mit 800, ich glaube über 800 Metern. Und ich sage euch, die 1000 Meter toppen wir auch noch. Und nach den Sternen greifen wir inzwischen auch. Schrecken wir noch vor etwas zurück, gerade heute. Schrecken wir noch zurück vor unseren menschlichen Allmachtsfantasien, wie dem Glauben an Big Data oder an die potenzielle Allmacht künstlicher Intelligenz oder der totalen Umsetzbarkeit politischer oder militärischer Allmacht, wie wir sie vor Augen haben. In abschreckenden Beispielen. Alles scheint möglich und wir machen es. Wir wollen uns Gott gleich machen mit unseren Errungenschaften und Visionen und werden zugleich gestraft, indem uns diese Dinge auf die Füße fallen. Gottes Verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen, ist ein reines Gehorsamsgebot, sagt der Religionsphilosoph Kurt Flasch, selber, glaube ich, Atheist, aber mit einem genauen Gespür für die Worte der Bibel. Dieses Gebot in einer Obstplantage überhaupt ohne Bedeutung soll nur die Hierarchie darstellen zwischen Mensch und Gott. Verwechselt euch nicht. Und in der menschlichen Ignoranz dieses Faktums, nicht Gott zu sein, liegt, so glaube ich, der eigentliche Sündenfall. Und was folgt, sind gar keine Gottesstrafen, sondern das machen wir uns selbst. Es sind die Konsequenzen unseres eigenen Handelns, die folgen, wenn wir uns an Gottes Stelle setzen. So geht es schon bei Adam und Eva nicht um Äpfel, sondern schon bei ihnen um die Lust der Übertretung, zum haltlosen Überschreiten von Grenzen, um die fehlende Demut. Ich glaube, wir wissen gar nicht, was wir tun, wenn wir glauben, alles tun zu können. Und in diesem Größenwahn gegenüber Gott schlummern zugleich Verbrechen gegen die Menschheit. Liegt das eigentliche Vergehen vielleicht daran, dass wir so oft zu weit gehen? Lasst uns in Demut vor dem stehen, was höher ist, und lasst uns unsere Freiheit nicht als grenzenlos ansehen. Denn sonst wird sie gerade dadurch tatsächlich kriminell. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und jetzt singen wir uns zum Trost. Jesus nimmt die Sünde an, eins von unseren alten Klassikern. Lied 353, die sechs Strophen schaffen wir. Thank you.
Leben kann. Jesus nimmt die Sünde an.
Folgendes möchte ich gerne mit der Gemeinde teilen. Zunächst den Dank für Gaben und Kollekten. In der vergangenen Woche wurden Spenden in Höhe von insgesamt 396 Euro für unterschiedliche Zwecke in Peter und Paul gegeben, für die wir herzlich danken. Gott segne Geber und Gaben. Und heute ist die Kollekte, die gleich Aurelia und Josephine und Carla einsammeln, ist bestimmt für die allgemeine Gemeindearbeit in Peter und Paul und dann, wie immer, für diakonische Aufgaben in der Gemeinde. An Veranstaltungen haben wir hinzuweisen auf den nächsten Sonntag, Gottesdienst in der Predigtreihe, diesmal mit dem Kollegen Matthias Winkelmann zum Thema Daniel. Ja. Und ehrlich gesagt, da ich gerade noch mal den Wochenspruch lese, der passt super gut eigentlich auch als Schlusspunkt unter diese Predigt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und ehrlich gesagt, mal sehen, ob ich das jetzt schon verblättert habe, auch in der Predigt ging mir noch mal auf, dass im Grunde auch der Psalm, das ist ja ein bisschen ein Zufallsprinzip heute, wir haben ja gar nicht den Predigttext für den heutigen Sonntag. Aber trotzdem passt der Predigtinhalt auf den Psalm, in dem wir alle zusammen gesprochen haben. Ich will Gott von ganzem Herzen suchen, auf seinen Wegen wandeln. Wenn ich allein schaue auf deine Gebote, werde ich nicht zuschanden, da du mich lehrst, die Ordnung deiner Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit. Wir haben Abschied genommen von 5 Menschen aus unserer Gemeinde, zu Grabe getragen und unter dem Segen Gottes wurden kirchlich bestattet Anneliese Richter, geborene Hilmer, zuletzt wohnhaft in der Residenz Heideblüte im Alter von 90 Jahren. Gerda Vorwerk, geborene Eggersglüss aus Sprengel, im Alter von 91 Jahren. Simone Vorwerk, geborene Winter aus Wiekhorst, im Alter von 65 Jahren. Karl-Heinz Röhrs aus Lünzen, im Alter von 76 Jahren. Und Ilse Krimmer, geborene Warnke, aus Pferden, zuletzt aber wohnhaft in der Residenz Heideblüte im Alter von 89 Jahren. Ich bete für unsere Verstorbenen und für uns wie immer, dass wir am Grab beten. Guter Gott, wir schicken unsere Toten nicht in ein kaltes Nichts und nicht über den Fluss des Vergessens. Wir legen sie in deine Hand und legen sie dir ans Herz. Sieh du sie freundlich an, lass du sie deine ewige Herrlichkeit schauen. Amen. Und wir singen das Schlusslied. Alles ist an Gottes Segen. Lied 352. Ich glaube, davon gibt es nur 4 Strophen, oder Brigitte? 6. Was schreibe ich hier immer hin? Eigentlich gehört eingeklammert, wenn man alle Strophen singt. Da habe ich das Prinzip zum umgedreht.
Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen, über alles Geld und Gut. Wer auf Gott sein Hoffen setzet, der behält ganz unverletzet einen freien Ellenmut. ist und bleibet ewig mein.
Der mich
wunderbar geführet und noch leitet und regiert, wird fortin mein Helfer sein. Freut ich mich in um Sachen, die nur Sorg und Unrecht machen.
So fest und beständig sind,
unbeständig.
Weil ich will nach Gütern ringen,
die mir wahre Ruhe bringen, die man in der Welt nicht findet. Hoffnung kann das Herz erquicken,
was ich wünsche, wird sich schicken, wenn es meinem Gott gefällt.
Meine Seele bleibt und Segen, eingestellt.
Lasst uns Fürbitte halten und uns dazu noch einmal erheben. Guter Gott, das Jahr ist immer noch jung. Und so bitten wir dich, mach Neuanfänge auch in uns Menschen möglich. Zieh in uns alle ein mit Liebe, Güte, Frieden. Zieh in uns ein mit deiner Liebe. Erweiche Hartherzige und Hasserfüllte, Böswillige und Kriegstreiber. Und Gott, zieh in uns ein mit deiner Güte. Rühre Traurige sanft an, Ängstliche und Wütende auch. Hilf uns Verfolgten beizuspringen und Gedemütigte aufzurichten. Komm und hilf uns, dass Hungernde essen können und Verirrte einen Weg finden. Lass uns deine Fülle teilen. Und dann, Gott, zieh in uns ein mit deinem Frieden. Schaff dir Raum in den Herzen von Mächtigen und Einflussreichen. Komm und hilf uns, gegen Schmerz und Verzweiflung anzugehen. Komm, dass Recht und Unrecht, Krieg, Neid und Streit enden, im Großen wie im Kleinen. Und in einem Moment der Ruhe und des Klangs bringen wir vor dich, Gott, was uns bewegt. Und gemeinsam beten wir zu dir, Gott, der du unser Vater bist und unsere Mutter, unser Bruder und unsere Schwester, unser Freund und unser Helfer. Gemeinsam beten wir zu dir in den alten Worten als unserem Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Tag und in die neue Woche und in alle Tage sehen und gehört und geliebt als Kinder Gottes. Geht auf allen euren Wegen mit dem Segen. Und Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und wir nehmen noch einmal Platz.
Würdest du noch die Einladung zum Kirchenkaffee aussprechen?
Ja. Mhm.
Ich soll doch ganz herzlich zum Kirchenkaffee einladen.
Ja, wie schön, dass es das bei euch gibt.
Also lasst uns doch beisammen bleiben bei Kaffee, Tee, Wasser und Saft.
Und Keksen, wenn das nicht was ist.